Übrigens, den Zahn-Podcast gibt es auch bei YouTube. Den Link habe ich euch unten in die Beschreibung gestellt.
Der Zahn-Podcast, präsentiert von Bald mit Dr. Anja Geißler.
Hallo, hier ist die Anja vom Zahn-Podcast, Folge Nummer 3. Heute ein ganz spannendes Thema. Es geht um Zähne und Sport. Zahnerkrankungen, Sport, ganz hochbrisantes Thema und auch wichtig für uns. Viele wissen überhaupt nicht Bescheid darüber und ich denke, wir sollten ein bisschen aufklären. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, der mir auch sehr wichtig ist. Und Johnny, vielleicht stellst du dich selber mal vor.
Ja, hi Anja. Schön, dass ich da sein kann, dich da vielleicht ein bisschen unterstützen. Ich bin der Johnny Zipf. Ich habe 15 Jahre lang Leistungssport gemacht als Profi im Triathlon auf der olympischen Distanz und war dort auch 15 Jahre lang in der Nationalmannschaft oder im Nationalkader, sagt man bei uns, und habe einige Höhen und Tiefen erlebt. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, auch was mit den Zähnen zu tun hat. Jetzt bin ich seit gut 4 Jahren Landestrainer in Bayern am Bundesstützpunkt und seit diesem Jahr als leitender Landestrainer. Also mein ganzes Leben dreht sich um Sport. Und ja, bin ich gespannt, was wir jetzt heute so herausfinden und erörtern können.
Sehr gut, vielen Dank, dass du heute da bist. Ist mir sehr wichtig. Und es ist schon ein interessanter Aspekt, dass die Mundgesundheit vor allem bei Sportlern und vor allem auch bei Profisportlern eine wahnsinnige Rolle spielt, weil Entzündungen in der Mundhöhle sind ja letztendlich für euch auch ganz entscheidend, weil sie die Leistung ziemlich reduzieren, wenn sie unerkannt sind. Und da geht's für mich als Zahnarzt immer darum, was hat er in der Mundhöhle für Entzündungen? Da gibt's ein paar Grundlagen, da kommen wir aber später dazu. Aber vielleicht kannst du mal deine Geschichte erzählen von der Mundentzündung, was bei dir war, warum deine Leistungsfähigkeit eingeschränkt war.
Genau, bei mir, also letztendlich ist es so, ich muss schon sehr auf meine Zähne achten und habe das früher eher zu wenig gemacht, so ganz klar. Da ist natürlich, liegt die Hauptschuld bei mir, dass ich mich nicht genug drum gekümmert habe. Dann ist es auch so, dass wir selbst im Leistungssport, auch im Hochleistungssport und im Bundeskader eigentlich nie wirklich verpflichtet sind, zum Zahnarzt zu gehen. Also es ist wirklich eine Eigenverantwortung. Klar,
sehr schade.
Haben normale Menschen auch, aber uns kann es natürlich schon deutlich beeinflussen dann. Genau. Ich habe das einfach tatsächlich immer wieder jahrelang auch vernachlässigt. Ich habe gedacht, da passt alles. Bin dann wieder zum Zahnarzt, hatte dann an drei weiteren Stellen wieder Karies oder so. Das führt eigentlich auch so ein Stück weit zu meiner Geschichte, dass ich 2013, wird jetzt die Kurzfassung der Geschichte, hat mir bei einem Bundeswehrlehrgang Ende des Jahres angefangen, das Knie weh zu tun. Und ich hatte Knieschmerzen bekommen, hat sehr wenig trainiert zu dem Zeitpunkt, bin viel rumgestanden bei der Bundeswehr. Ja. Dann so versucht, das ein bisschen in den Griff zu bekommen, gedehnt, gerollt, gelockert, solche Sachen. Und habe gedacht, gut, das sind nur noch 3 Wochen, das schaffst du noch. Und dann wusste ich, am Bundesstützpunkt bin ich wieder super betreut. Mhm. Physiotherapie, Orthopäden und alles. Und das hat sich dann jetzt ziemlich lange hingezogen und wir haben keine Ursache gefunden. Ich hatte ganz, also unzählige Therapien eigentlich und Therapieansätze auch von dessen, dass ich mich glutenfrei ernährt habe ein halbes Jahr. Genau. Dass ich einen eigenen Athletiktrainer mir gesucht habe, um Disbalancen auszugleichen. Ja. Viel Physiotherapie, Eigenbluttherapie, Blutplasma am Knie an der Stelle und so weiter. Und letztendlich wurde ich im Sommer 2014 dann sogar operiert am Knie, weil ich eine sehr starke Verbreiterung der Patellasehne hatte.
Ja.
Und kurz nach der OP gemerkt habe, die Schmerzen sind wieder zurück, hat nichts gebracht. Und erst dann hatte ich den Ansatz und wurde mir ein Zahnarzt empfohlen, damals noch ein relativ bekannter Zahnarzt von der Bundeswehr aus Roth. Und da ging es um das Thema Disbalancen und Kiefermuskulatur und so, ob da alles passt.
Und das ist das eine, ja.
Genau, das ist ein Punkt. Mhm. Und das habe ich checken lassen und da hat er gemeint, ist eigentlich alles in Ordnung. Aber ihm kommt da ein Zahn, der, bin jetzt kein Experte, aber 3,6er links oben, kann es sein?
2,6.
2,6 links oben, okay. Auf jeden Fall ein 6er, die machen oft Probleme, habe ich gehört.
Stimmt, ja.
Hat er gemeint, der sieht, also der ist ihm nicht geheuer. Ich habe keine Ahnung, wie er da drauf kam.
Toll, dass er es gefunden hat.
Ja. Genau, und das war der einzige Zahn, der Wurzelkanal behandelt war von mir. Dann hat er da ein leichtes Anästhetikum hingespritzt, obwohl ich ja keine Zahnschmerzen hatte. Und dann war es mir unmöglich, so 20 Minuten, eine halbe Stunde lang den Schmerz im Knie zu provozieren, den ich ja zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr lang hatte. Also Am Anfang hat es mich im Sport eingeschränkt. Mhm. Und jetzt in dem Stadium war es so, dass ich, also wenn ich jetzt wie hier einfach gestanden hätte, mhm. 10, 15 Sekunden, ich hätte einen Schritt gemacht, direkt hätte es mir ins Knie reingestochen. Ja. Also es war, der Schmerz war immer da. Ne? Ich wusste, welche Bewegung und alles, wie ich aufpassen muss. Und der war dann weg. Und das war für mich fast ein bisschen wie Zauberei.
Also das ist so eine interessante Praktik. Man setzt einfach den Zahn außer Kraft in dem Moment, also mit einem Anästhetikum. Und auf einmal sind bestimmte Sachen völlig anders im Körper. Mhm. Und dann hat man letztendlich auch schon so ein bisschen die Ursache. Und das war ja bei dir wirklich der Fall, ganz extrem.
Ja, ne? Also es war auf jeden Fall die Ursache. Es war dann noch gar nicht so leicht, sich des Zahns zu entledigen oder den dann nochmal endodontologisch aufbereiten zu lassen, was dann irgendwie zu spät war. Ja. Aber schlussendlich war es dann wirklich so, irgendwann war der Zahn dann tatsächlich auch raus. Und ich habe 2 Wochen später eigentlich mit gutem Training begonnen und ich konnte, glaube ich, 3, 4 Wochen später schon wieder laufen. Aha. Und ich, ja, laufen war ein Jahr lang unmöglich. Also für mich ist der Zusammenhang eigentlich ganz klar an der Stelle.
Jetzt haben wir die Geschichte gehört von dieser Zahnentzündung, aber allgemein, was machen denn diese Entzündungen im Körper, vor allem bei einem Leistungssportler, wo ganz wichtig ist, dass die Regeneration der Zellen stattfindet. Eine entzündete Zelle kann sich nicht so gut regenerieren. Wir haben ständig bakterielle Invasionen, die einfach der Körper nicht mehr abfedern kann. Und Johnny, da kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen, wie wichtig diese Regeneration ist und warum man das überhaupt alles machen muss.
Generell ist natürlich für uns im Leistungssport oder auch, ich denke, in allen Sportarten sehr wichtig. Im Triathlon ist so, es ist halt eine Ausdauersportart. Das heißt, wir trainieren dann im Profibereich schon zwischen 25 und 35 Stunden tatsächlich, im Nachwuchs jetzt bei uns schon je nach Altersklasse zwischen 15 und auch 25 Stunden mit Schule. Und das heißt, die Belastung ist generell halt super hoch und man schaut da sowieso außerhalb des Trainings, was kann man für die Regeneration machen. Schlafen wissen mittlerweile alle, ist super wichtig, ist Ernährung ist auch super wichtig. Und wenn sich da natürlich irgendwelche Störfelder oder Störfaktoren auftun, dann ist es erstens leistungshemmend und zweitens dann auch, muss man immer sehen, im Leistungssport geht es tatsächlich um die 100% am Ende. Also die 100% von sich selber rauszuholen und zu erreichen. Und wenn da irgendwie 1% oder 2 oder sogar noch viel mehr fehlen, so wie bei mir, oder es gibt ja auch dann andere Entzündungen, die entstehen können, dann ist das einfach ein großes Hindernis und führt dann auch dazu, dass man eventuell auch einen Leistungssport aufgeben muss oder dass man seine Ziele auch weniger erreicht. Ne?
Genau.
Also das ist ein großes Thema.
Schade. Auch psychisch.
Absolut, ja.
Die Entzündungen, die wir haben im Körper letztendlich oder die auch von den Zähnen ausgehen oder vom Zahnfleisch, das wissen wir mittlerweile, haben natürlich schon auch Einfluss auf andere Erkrankungen wie Herzerkrankungen. Ne? Es gab eine Studie Ende 1980 dazu, die erste, die gefunden hat, dass Parodontitis-Bakterien oder Entzündungsbakterien in der Mundhülle streuen und auf den Herzmuskel übergehen können. Und da denke ich, ist das im Sportlerbereich ja enorm wichtig. Ihr habt ja einen ganz anderen Puls, ihr habt einen ganz anderen Herzschlag und euer Herzmuskel ist ganz anders. Habe ich eine Entzündung in der Mundhülle, dann führt das zur Gefahr der Muskelentzündung, der sogenannte des Herzmuskels, der Myokarditis oder des Herzbeutels, der Endokarditis auf Ärztedeutsch gesagt. Und da muss man einfach gegen ansteuern. Wir haben vorher schon drüber gesprochen, der pH-Wert. Kennst du dich da so ein bisschen aus mit dem pH-Wert allgemein?
Also da habe ich mit Sicherheit eher ein Basic-Wissen, aber es ist natürlich so, dass eine generelle Übersäuerung eher negativ ist und ich denke, als Sportler wir schon dazu neigen, auch schnell zu übersäuern, aus verschiedenen Gründen, ob es die Ernährung ist oder auch der Sport an sich tatsächlich mit hoher Belastung. Das ist natürlich auch immer ein Ziel, das so ein Stück weit in den Griff zu bekommen.
Mhm. Genau. Der pH-Wert in der Mundhöhle bei übersäuerten Patienten ist meistens zwischen 5,5 und 6. Und man sollte wirklich versuchen, den pH-Wert in ein basisches Milieu zu überführen, damit die Regeneration des Gewebes im Allgemeinen verbessert wird und wir letztendlich auch eine gesunde Mundhöhle bekommen. Und da ist unser Ansatz immer zu sagen, bitte mach doch einfach selbstständig mal pH-Wertmessungen. Oder es gibt überall pH-Wertmessstreifen zu kaufen und die kann man sich einfach in den Speichel stecken und sagen, ups, wo stehe ich denn heute? Wo stehe ich heute früh, wo stehe ich heute Mittag und wo stehe ich heute Abend? Das war so unser Denkansatz, wie wir Zahnfleischerkrankungen behandeln und auch Sportlern dahingehend empfehlen, was sie tun müssen, um den pH-Wert in der Mundhöhle auf ein basisches Niveau zu bringen. Und da zählt natürlich auch die Ernährung. Ja. Enorm. Wie ernährt ihr euch letztendlich basisch? Was ist dein basisches Pfand?
Also ich kann dir sagen, wie wir uns halt generell versuchen zu ernähren, ist natürlich relativ abwechslungsreich, gesund, Eiweiße, Proteine, aber auch Kohlenhydrate. Mhm. Ist ja so, dass sich da die Informationslage wieder ein Stück weit geändert hat. Ja. Wenn man so Jahrzehnte zurückdenkt, waren Kohlenhydrate teilweise weniger wichtig. Jetzt ist es eher so, dass man versucht, seinen Körper darauf zu trainieren, dass er ja schnell Kohlenhydrate verwerten kann und auch dann Zucker als Energiequelle hat, weil man so einfach leistungsfähiger ist. Dazu kommen natürlich etliche Sportgetränke einfach, ja, die man ständig trinken muss, vor allem wenn dann auch Intensitäten im Trainingsplan mit drinstehen oder auch zum Beispiel die, gerade jetzt wenn ich an die Jugendlichen und die Kids denke, bei mir vom Bundesstützpunkt, die natürlich auch im Wachstum stecken. Mhm. Das heißt, da geht sowieso Unmengen an Energie durch.
Ja, klar.
Und ja, da sind natürlich auch so Nahrungsergänzungsmittel in der Basisversion, also einfach energiehaltige Getränke,
ja,
wird da schon sehr viel verzehrt, ja.
Aber jetzt kommt der Zahnarzt wieder in mir durch. Zuckerhaltige Getränke. Was kann man wenigstens machen, damit dieser Zucker aus der Mundhöhle wieder verschwindet, indem man wahrscheinlich am besten, nachdem man dieses zuckerhaltige Energiegetränk genommen hat, einfach die Mundhöhle mit Wasser ausspült, lange, damit erstmal wieder dieser Zucker aus der Mundhöhle weg ist und die Pufferwirkung des Speichels wieder einsetzen kann, damit der pH-Wert wieder auf ein normales, neutrales Niveau kommt.
Im Optimalfall ist auch immer eine Mischung bei uns. Also das heißt jetzt so ein ganz klassisches Beispiel mal aus dem Training ist Radfahren. Hat man zwei Trinkflaschen dabei. Eine ist mit Wasser voll und eine ist dann mit energiehaltigen Getränk gefüllt. Und ja, von dem schaut man dann natürlich schon drauf. Aber klar ist auch, dass dazwischen auch teilweise dann auch viele Stunden liegen. Ne? Wenn wir in der Früh eine harte Einheit haben und zum Beispiel im Wasser und die Kids sind dann in der Schule den ganzen Tag. Ne?
Ja,
oder dann ist es natürlich schwer. Da ist es schwer, sich mal zwischendurch die Zähne zu putzen oder machen zumindest die wenigen. Da ist meiner Meinung nach auch nicht der Fall, dass die ständig nur dann Wasser trinken und so. Also es gibt da schon, denke ich, einiges, was man verbessern kann. Ja.
Jetzt kommt meine Geschichte immer, weil ich ja nicht nur Zahnarzt bin, sondern auch Heilpraktikerin in der Mikronährstofftherapie. Was erachtest du als wichtig für Sportler? Ich habe da so meine Sachen, die ich gerne empfehle, aber vielleicht sagst du mal was und dann kann ich noch einhaken und sagen, vielleicht probiert ihr das auch nochmal aus.
Ja, ich denke sogar, du kannst deutlich mehr einhaken als ich. Bei mir war es schon immer so, dass ich versucht habe, was jetzt Ernährung angeht, war bei mir einfach ein ganz großer Punkt, Hauptsache viel zu essen, weil ich relativ dünn bin und die Energie reinbekommen muss.
Ja.
Wenn es dann zu sehr ins Detail ging, hat es mich tatsächlich eher sehr gestresst. Ne?
Okay.
Das heißt, ja, meine Herangehensweise war einfach, mich ausgewogen zu ernähren, natürlich Gemüse trotzdem viel dazu zu essen und ansonsten Hauptsache viel rein. Da ist jetzt so, dass ich sagen würde, dass ich da jetzt im Nachwuchs auch noch eher ja mit den Basics arbeite und halt versuche zu vermitteln, warum, wann welche Energie benötigt wird.
Ja.
Das ist ein Ansatzpunkt und warum so ein Stück weit eine ausgeglichene Ernährung auch noch wichtig ist.
Ja.
Aber ansonsten kann ich das Wort gern wieder an dich zurückgeben, weil da hört es dann bei mir langsam auch schon auf.
Also was ich meinen Patienten und meinen Sportlern empfehle, ist einfach sowieso immer vielleicht erstmal ein Blutbild zu machen, wie ihre Mikronährstoffe aufgestellt sind. Was sicherlich nie verkehrt ist, ist immer hochdosiert Vitamin C, entweder als Präparat oder eben sogar auch mal als Infusionstherapie zu nehmen. Weil Vitamin C natürlich auch antioxidativ ist und aber auch das Immunsystem natürlich steuert und triggert.
Ja.
In der weiteren Geschichte ist immer das Omega-3-Fettsäuren, die wir essentiell brauchen, der Körper auch braucht. Auch vor allem in der antientzündlichen Therapie und für die Regeneration der Zellen. Ganz wichtig, sowohl der Körperzellen als auch der Hirnzellen. Was wichtig zu bedenken ist, Vitamin D immer nach einem gewissen Schema zu nehmen. Vitamin D in Verbindung mit K2 und mit einem Magnesiumglycinat. Magnesium braucht ihr sowieso letztendlich. Und auch für den Kalziumstoffwechsel, weil das Kalzium sich natürlich besser in die Knochen und in die Zähne einbaut. Und dann natürlich Zink. Zink ist für das Immunsystem essentiell, um Abwehrkräfte aufzubauen und letztendlich euch auch wirklich zu stabilisieren in der Leistungsfähigkeit. Das sind so meine Empfehlungen für die Profisportler, für die Amateursportler, die doch sehr viel tun. Und manchmal, wo wir einfach in der Mundhöhle sehen, da stimmt was nicht. Du bist vielleicht auch ein bisschen unterversorgt, was deine Nährstoffe anbelangt.
Okay, ja. Du hast jetzt einiges angesprochen, was ich natürlich auch als Trainer auf dem Schirm habe tatsächlich. Es ist so, dass ich davon abrate oder eher nicht dazu neige, dann den Sportlern und Sportlerinnen jetzt eine Empfehlung auszusprechen, wenn es dann in Richtung auch tatsächlich ein Medikament geht oder was man sich zusätzlich dann quasi irgendwie in den Körper einflößt. Und das heißt, es geht dann immer über einen Arzt am Ende und da ist es schon so im Nachwuchs, dass das relativ verstreut ist. Ja, es wäre für mich super einfach, da zum Beispiel auch sowas wie eine Anlaufstelle zu haben. Oder wie würdest du das angehen, wenn du sagen würdest, okay, das sind ja jetzt doch Basics, dann Vitamin C, Vitamin D ist sowieso klar eigentlich bei uns in so einem dunklen Land dann und dunklen Winter und auch noch Zink.
Ich bin immer so drauf, dass ich sage, ich würde auf jeden Fall vorher ein Blutbild machen lassen von den Mikronährstoffen. Die kann man genau analysieren und man kann einfach auch mal gucken, wo steht der vom Spiegel. Und dann vom Arzt einfach sagen lassen, was braucht er, in welcher Dosierung. Die Ärzte können das relativ gut messen und dann muss man das regelmäßig kontrollieren. Und ich glaube, beim Vitamin C kann man nicht überdosieren. Vitamin C ist einfach letztendlich, was der Körper nicht braucht, scheidet er aus. Das ist kein Schaden. Beim Vitamin D muss man schon ein bisschen aufpassen, vor allem wenn es falsch eingenommen wird. Manche nehmen das ohne K2. Dann haben wir eine Überkalzifizierung, was ungesund ist, weil es in den Kalziumstoffwechsel eingreift. Das sollte auf jeden Fall ärztlich betreut werden. Mit Omega-3 macht man nichts falsch, weil das wird sowieso zu wenig heutzutage mit der Nahrung aufgenommen. Das kann man zusätzlich nehmen. Und Zink lässt sich relativ gut im Blutbild bestimmen. Das wären so meine Denkansätze, wo ich sage, lass ein Blutbild machen, lass das bestimmen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und dann kann man sagen, das und das und das führe ich zu, um letztendlich auch bei meiner Leistung zu bleiben und die eventuell sogar zu steigern.
Okay. Wenn ich jetzt losziehen würde und eine Empfehlung aussprechen oder Nachwuchskids zum Arzt schicke, ich meine, Blutbild haben wir sowieso vorliegen, wie würde ich das dann angehen? Also würde ich da auf den Arzt vertrauen? Kriege ich da eine Info vom Arzt? Oder sagst du, naja, ich kann auch einfach in den Drogeriemarkt gehen und dort mir eine Mischung Vitamin C plus Zink holen und das passt schon?
Ich finde es mir ziemlich unsicher, ob ich das jetzt beim Aldi, beim DM oder in irgendeinem Markt hole, weil ich nicht genau weiß, was wirklich drin ist von den Substanzen. Ärzte, die sich damit beschäftigen, mit Mikronährstoffen, mit Supplements, mit wirklich guten zertifizierten Sachen, haben in der Regel Empfehlungen und sprechen die auch aus, welche Firmen man nehmen kann, die wirklich biologisch gut aufgebaut sind, Nachweise bringen, woher kommen die Stoffe, wie sind sie zusammengesetzt. Es gibt ja auch Wirkungsspektren in der Zusammensetzung, die man beachten muss. Und da würde ich immer einem Arzt vertrauen und würde jetzt nicht irgendwo wild irgendwas zusammenkaufen. Vielleicht die Apotheke, die ist auch noch ganz gut. Ja, da ist es sicherlich vom Kostenpunkt immer noch mal eine andere Geschichte. Aber wenn man schon etwas nimmt und seinem Körper zuführt, dann ist es immer die Frage, in welcher Form und ist es das wert?
Okay, super. Also ja, absolut. Das ist quasi als Elternteil oder auch als Trainer bin ich da geneigt, die Verantwortung abzugeben, aber will natürlich den Ball so ein Stück weit ins Rollen bringen.
Klar, richtig. Was interessiert dich, was dein Nachwuchs tun kann, tun soll, tun muss, deine Sportlergenossen, was liegt dir am Herzen, was denkst du?
Vielleicht ist es möglich, das so an einem konkreten Beispiel festzumachen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich denke an so einen normalen, relativ normalen Wochentag bei uns, Heute zum Beispiel, wir gehen morgens in die Halle, machen dort verschiedene Übungen zum Warm-up, Rumpfstabilität und solche Sachen, gehen dann laufen. Danach gehen die Kids in die Schule. Das heißt, die haben natürlich ein bisschen was gefrühstückt vor der ersten Einheit, weil die jetzt gerade bei uns im Nachwuchs auf keinen Fall nüchtern machen sollen. Haben natürlich danach Hunger, essen was, nehmen was zu sich, trinken natürlich auch schon ein paar Schlücke von einem eventuell süßen Getränk während der Einheit, sind dann in der Schule und gehen von der Schule aus, kriegen dort Mittagessen, direkt dann in die Schwimmhalle und haben dann späten Nachmittag wieder Schwimmtraining, haben da wieder was Süßes dabei und gehen dann zurück ins Internat, essen zu Abend und ja, kannst du da vielleicht so eine ganz pragmatische, so einen Fahrplan abgeben.
Kann man sicherlich schon. Das ist natürlich immer von dem Tagesablauf auch der Kinder abhängig und der Jugendlichen. Und letztendlich, ich glaube, dass das Zähneputzen an sich wirklich wichtig ist. Und du kannst, solltest morgens natürlich schon gründlich putzen. Die Frage ist, wenn ich nach dem Frühstück putze, sollte ich vielleicht 20 Minuten warten, damit ich an den Zähnen keine Schäden setze, weil ja im Zahnschmelz Zucker und alles Mögliche haftet. Und wenn ich mit einer Zahnbürste und mit der Zahnpasta draufgehe, setze ich sogenannte Erosionen, also Schmelzschäden. Ich gebe dem Zahn ein bisschen Zeit oder dem Speichel an sich und dann putze ich die Zähne ganz normal. Ich kann aber auch die Zähne natürlich vor dem Frühstück putzen. Wenn ich das nicht schaffe, irgendetwas zu machen, also zwischendurch, dann spüle ich wenigstens den Mund mit klarem Wasser aus, damit der pH-Wert der Mundhülle sich wieder neutralisiert und der Speichel so ein bisschen eine Stütze hat. Was ganz wichtig ist, ist wirklich das abendliche Zähneputzen mit einer vernünftigen Zahnbürste, mit einer vernünftigen Zahncreme und die Zwischenraumreinigung. Die ist essentiell. Zahnseide, Sticks, whatever you want, was immer man nehmen möchte, das ist wirklich wichtig, weil nachts der Speichel eine Ruhefunktion hat. Das heißt, der Speichel schafft es nicht, den pH-Wert in der Mundhülle gut zu puffern, dass er die Bakterien nicht arbeiten lässt. Bakterien arbeiten nun mal in diesem sauren Milieu und nicht im basischen Milieu. Und das ist der Ansatzpunkt, um zu sagen, wir müssen letztendlich den pH-Wert in der Mundhülle stabil halten. Über 6, das wäre schon cool.
Okay, super. Du hast viel angesprochen, was ich definitiv früher falsch gemacht habe.
Ich habe noch einen Punkt. Bitte keine Mundspüllösungen. Mundspüllösungen verändern das Mikrobiom in der Mundhülle und natürlich auch die natürliche Zusammensetzung der Mundhülle. So eine ganz kleine Empfehlung ist immer Öl ziehen. Das mögen die wenigsten, das wissen wir. Aber wenn ich zum Beispiel morgens unter der Dusche stehe und ich mache mich fertig und föhne meine Haare, kann ich natürlich auch Öl ziehen machen mit einem einigermaßen gut schmeckenden Öl. Also meinetwegen nehme ich Sesamöl oder ich nehme Kokosöl und ziehe das wirklich durch die Zähne, bis es schaumig ist. Man sagt immer so mindestens 10 Minuten, am besten ist eine Viertelstunde. Und dann habe ich letztendlich einen guten Biofilm und ich habe auch die Bakterien gebunden und kann die mit dem Öl ausspucken. Eine ganz einfache Methode.
Okay, mache ich das zwischendurch dann noch oder direkt nach dem Zähneputzen oder vor dem Zähneputzen?
Nach
oder?
Dem Zähneputzen kannst du es auch mal zwischendurch machen, je nachdem, wie du Zeit hast. Aber da muss halt immer eine Ölflasche mit dir tragen.
Okay, also ein Öl nehme ich einfach, was ich vertragen kann und in der Lage bin, so ein paar Minuten im Mund zu halten.
Olivenöl ist ziemlich bitter.
Das ist okay, unangenehm. Alles klar.
Aber das ist so eine gute, ganzheitliche, ayurvedische Methode. Also es geht ins Ayurveda, aber einfach letztendlich zu sagen, ich kann gegen meine bakterielle Situation ein bisschen was machen.
Ja, okay, super, ja.
Also was man beim abendlichen Zähneputzen eigentlich nicht vergessen sollte, das ist die Zunge. Weil auf der Zunge parken ganz viele Bakterien ein, die wir überhaupt nicht haben wollen. Und die Zungenreinigung kann man schon immer mit durchführen, entweder mit professionellen Zungenschabern oder mit einer Zahnbürste. Man streckt sich selber die Zunge raus vom Spiegel und putzt mit der Zahnbürste drüber. Das ist ganz easy.
Habe ich noch nie gemacht. Ich hätte gedacht, wenn es da ordentlich schäumt von der Zahnpasta und man da eine gute Ladung draufhaut, dann passt das am Ende schon.
Die Zahnpasta putzt nur die Zähne und die Menge der Zahnpasta ist gar nicht entscheidend. Es geht immer nur darum, dass man natürlich klar mit der Zahnpasta einige Wirkstoffe drin hat, einige Inhaltsstoffe, aber es werden die Zähne geputzt und nicht die Zunge, die Zähne und das Zahnfleisch, um korrekt zu sein. Ja, Donny, jetzt haben wir viel über diese Zahnhygiene und Entzündungen und Zähne, die stören, im Leistungssport gesprochen. Was ist jetzt dein Fazit? Was hast du für dich jetzt mitgenommen oder was war für dich neu? Was findest du wichtig?
Also ich bin auf jeden Fall nochmal eine Ecke schlauer, obwohl ich sicherlich zu den Leuten gehöre, die sich so aufgrund der Vergangenheit ein bisschen mehr damit beschäftigt haben. Was mich auf jeden Fall positiv stimmt, ist, dass mit dem Wissen, was man eigentlich jetzt mittlerweile hat, ist es ja auch möglich. Man traut sich da oftmals nicht so richtig ran oder sagt so, ach ja, komm, gehst halt zum Zahnarzt und fertig. Aber es sind ja alles Bausteine, die du mir jetzt da an die Hand gegeben hast, die ja eigentlich relativ einfach umzusetzen sind. Das ist schon mal top.
Genau.
Und das werde ich natürlich auch sehr gerne so bei uns im Nachwuchs auch weitergeben. Und ich bin da das beste Beispiel, dass es sich durchaus lohnt, sehr früh mit einer guten Mundhygiene auch anzufangen.
Genau.
Hätte ich mir sicherlich einiges Sportliche ersparen können und auch den ein oder anderen unangenehmen Zahnarztbesuch ersparen können. Und deshalb werde ich das versuchen, ein bisschen zu forcieren mit den ganz praktischen Beispielen, die du jetzt genannt hast. Ja.
Danke, super. Das war der Zahnpodcast von Byte. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns Fragen stellt, schreibt uns Kommentare, schreibt uns E-Mail, liked uns, abonniert uns. Vielleicht war für euch was Neues dabei, was interessant ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Anja vom Zahnpodcast.